Radio. Beratung.
Podcast. Wie können wir fairen Handel unterstützen? Wie erkennen wir fair gehandelte Produkte? Wie und wo werden fair gehandelte Produkte angeboten? Wer es wirklich möglich machen möchte, der kann von Kleidung über Lebensmittel und Blumen inzwischen sehr viele Dinge einkaufen, fair gehandelt und damit Perspektiven schaffen für Menschen aus benachteiligten Ländern. Die faire Woche beginnt in Deutschland und wir reden heute schon in der Beratung darüber. Ich heiße Dagmar Peters.
Domradio. Beratung.
Bananen, Schokolade und Kaffee, das sind Schlagworte, die viele Menschen mit dem Stichwort fairer Handel verbinden. Doch es geht um viel mehr als das. Und darauf will auch die Faire Woche vom 15. bis zum 29. September aufmerksam machen. Die Faire Woche wird vom Forum Fairer Handel in Kooperation mit Transfer und dem Weltladendachverband veranstaltet. Zu Gast in der Domradio Beratung ist Edith Gmeiner von Transfer Deutschland. Ich grüße Sie.
Ja, hallo, schön hier zu sein.
Das Motto in diesem Jahr ist bei der fairen Woche, fairer Handel schafft Perspektiven, Frau Gmeiner. Und damit sind wir eigentlich direkt beim Kern der Sache, oder?
Ja, genau. Also beim fairen Handel geht es darum, dass man eben Kleinbauernfamilien und Beschäftigte auf Plantagen in den Anbauländern des Südens, also wo Bananen, Kaffee, Kakao angebaut werden, fördert, dass man denen bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen ermöglicht. Genau, und das zeigt eben auch das Motto der fairen Woche.
Also es geht um wirtschaftliche Perspektiven für Produzenten im globalen Süden, also in benachteiligten Staaten. Wie können denn beispielsweise soziale Rechte für benachteiligte Produzenten und Arbeiter gesichert werden? Fällt Ihnen da ein Beispiel ein?
Ja, es ist so, dass zum Beispiel ein Kernelement des Fernhandels sind stabile Mindestpreise, sind zusätzliche Prämien, die die Produzentinnen und Produzenten erhalten. Und gerade diese Prämien gehen beispielsweise in Projekte, die eben gemeinschaftlich beschließen, seien das der Bau von Schulen oder Krankenhäusern, die Förderung von Gesundheitsprojekten, Frauenförderungsprojekte. Also das sind Aspekte, die der faire Handel ganz gezielt fördert, eben durch diese Sozialprämie.
Die faire Woche, ja, da sind viele, viele Veranstaltungen, 2000 Veranstaltungen zum Thema wird es geben. Wer macht da jetzt alles mit?
Das sind ganz unterschiedliche Akteure. Also das ist ein ganz bunter Mix. Das geht von Schulen, die Veranstaltungen haben, über Städte, Kommunen. Ein Beispiel vielleicht ist Saarbrücken. Die haben eine große Konferenz, eine internationale Konferenz zusammen mit Frankreich, mit Luxemburg und auch Trier als Partnerstadt ist noch mit beteiligt, wo verschiedene Akteure zusammenkommen, Workshops machen zum Fernhandel. Es gibt Buchvorstellungen, Lesungen, Podiumsdiskussionen, also ein ganz bunter Mix. Und man kann auch online auf der Webseite der fairen Woche sich informieren, was ist denn bei mir in der Nähe, was findet da statt. Genau, dass man da einfach Bescheid weiß, was in den nächsten 2 Wochen alles zum fairen Handel an Informationsveranstaltungen stattfindet.
Welche Altersgruppe ist da angesprochen? Ist da alles dabei für Familien, für Einzelpersonen, für Jüngere, für Ältere?
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, da ist von der Schule bis zur Stadt, bis zum, ja, da sind Politiker mit dabei. Also es ist ein ganz bunter Mix und jeder kann mitmachen.
Die faire Woche bedeutet auch für Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen von Transfer immer eine gute Portion mehr Arbeit. Wir werden im Laufe der Sendung auch noch über einige Projekte sprechen. Was konkret steht bei Ihnen jetzt heute oder die kommenden Tage an?
Also wir von Transfer, also der nationalen Fairtrade-Organisation für das Fairtrade-Siegel. Wir haben dieses Jahr einen Coffee Fair Day. Da soll es um die Förderung von fairem Kaffee gehen. Wir haben eine Petition gestartet, um da, ich glaube, wir gehen später nochmal näher drauf ein, genau, also eine Petition, um fairen Kaffee zu fördern. Und da kommt noch einiges auf uns zu.
Genau, gleich werden wir uns ausführlich auch noch unter anderem damit beschäftigen. Edith Gmeiner von Fairtrade Deutschland, von Transfer Deutschland ist mein Gast heute in der Beratung 2 Stunden lang. Faire Wochen, die finden übrigens nicht nur in Deutschland statt. Weltweit wird im Rahmen von fairen Wochen auch auf den fairen Handel aufmerksam gemacht. Die Domradio-Beratung. Was bedeutet eigentlich Fairtrade? Wie der Name schon sagt, geht es bei Fairtrade um fairen Handel. Es geht vor allem um Handel mit benachteiligten Ländern und eine gerechte Verteilung von Erlösen. Edith Gmeiner von Transfer Deutschland ist zu Gast in der Domradio-Beratung. Was heißt das denn jetzt genau?
Ja, also Fairtrade, das Fairtrade-Siegel steht für stabile Mindestpreise, für zusätzliche Prämien. Es steht aber auch dafür, dass sich zum Beispiel die Kleinbauern, mit denen wir dann zusammenarbeiten, zusammenschließen zu Organisationen, das heißt Genossenschaften, Kooperativen, so dass sie eine bessere Verhandlungsbasis haben, dass sie da stärker verhandeln können, langfristige Handelspartnerschaften, das sind alles Bereiche, die der faire Handel abdeckt, aber auch zum Beispiel Umweltstandards sind in den Fairtrade-Kriterien enthalten, so dass man quasi ja, nachhaltigen Anbau vor Ort, sei das bei Kaffee, Bananen oder auch Kakao oder Ähnlichem, dass da eben die Umwelt auch geschont wird, was dann auch eine Nachhaltigkeit in einem gesamten holistischen Sinne betrifft.
Also Herstellung und Verkauf von Waren sollen den Menschen zugutekommen und sollen die Umwelt schonen. Wenn ich jetzt mal überlege, dass der Begriff fair nicht geschützt ist, woher weiß ich, wenn ich jetzt einkaufen gehe, dass ein Produkt wirklich fair gehandelt wurde, dass diese Bedingungen wirklich eingehalten worden sind?
Ja, genau richtig. Der Begriff Bio ist ja zum Beispiel staatlich geschützt. Das ist bei fair gehandelt nicht der Fall. Aber man erkennt fair gehandelte Produkte zum Beispiel daran, dass sie das Fairtrade-Siegel tragen. Das ist dieses viereckige Siegel, schwarzer Grund. Darauf sieht man ja, im Grunde ist es ein bisschen angelehnt an das Yin- und Yang-Zeichen.
Ja, ich habe tatsächlich auch überlegt, wie beschreibe ich das für die Hörer? Ich habe gemerkt, das fällt mir schwer. Was ist eigentlich da abgebildet auf diesem Siegel?
Genau, im Grunde sieht man einen Menschen, der seinen Arm hebt. Und dahinter sieht man das Blau so als Horizont, als Zukunftsvision und das Grün, weil es natürlich überwiegend auch um landwirtschaftliche Produkte geht und Grün auch die Farbe der Hoffnung ist. So im Grunde so die Grobbeschreibung des Siegels. Genau, also und im Grunde ist es auch wirklich sehr bekannt. Ich glaube, über 80% geben an, dass sie das Siegel auch schon gesehen haben und auch kennen. Und man findet das auch überall. Also Fairtrade-Produkte gibt es in jedem Supermarkt, gibt es in Bioläden, natürlich auch in den Weltläden. Und das ist so noch eine zweite Schiene. Natürlich findet man fair gehandelte Produkte, auch ohne Siegel, aber fair gehandelt in Weltläden in ganz Deutschland.
Und wenn ich also dieses Fairtrade-Siegel sehe, wofür steht es? Also was weiß ich, was daran dann also stimmt in Anführungszeichen?
Ja, es ist so, dass das Fairtrade-Siegel basiert auf international gültigen Standards. Also unser Dachverband Fairtrade International setzt diese Standards. Die gibt es dann also für verschiedenste Produkte, wo dann geregelt ist, was ist der Mindestpreis, der mindestens bezahlt werden muss, wenn zum Beispiel die Weltmarktpreise sind ja oft sehr schwankend. Das heißt, da geht es unter eine bestimmte Grenze, geht es einfach nicht runter. Das wird festgelegt. Die Fairtrade-Prämie, die immer fällig ist von demjenigen, der als erstes bei den Organisationen einkauft, die zusätzlich gezahlt werden muss. Das sind diese erwähnten Umweltkriterien mit hinterlegt, aber auch zum Beispiel das Verbot von Kinderarbeit, von ausbeuterischer Kinderarbeit, dass es eben keine Diskriminierung geben darf, Arbeitsschutz, Arbeiterrechte, was ja natürlich bei Beschäftigten auf Plantagen besonders wichtig ist, dass das eingehalten wird. Und das wird alles in diesen Standards festgehalten und das wird auch extern kontrolliert. Also wir haben mit FlowCert, so der Name der Organisation, einen Zertifizierer, der wirklich vor Ort und entlang der Lieferkette nachprüft, werden die Standards eingehalten, entwickelt sich die Organisation positiv, weil es wirklich Kriterien gibt, die müssen von Anfang an erfüllt werden, aber Fairtrade agiert langfristig, das heißt, wir wollen Verbesserungen erreichen und auch das ist in den Kriterien schon festgehalten, dass man sich auch weiterentwickelt.
So dass also, wenn das alles gewährleistet ist, ein Produkt ein Siegel bekommen kann.
Genau, richtig. Und dann ist es eben so, dass hier, dafür sind wir von Transfer auch mit zuständig, wenn jetzt also jemand hier beispielsweise einen Kaffee auf den Markt bringen möchte mit dem Siegel, wenden die sich an uns. Wir klären dann mit denen gemeinsam, wo wird eingekauft, sind alle entlang der Lieferkette, die diese Rohstoffe einkaufen und weiterverkaufen, sind die auch zertifiziert. Und erst wenn das gewährleistet ist, wenn wir da die Nachweise drüber haben, dann gibt es das Siegel, dann kann das Produkt mit Siegel verkauft werden.
Schön ist es, dass man ja auch mal mehr über die Menschen erfahren kann, jetzt auch im Rahmen der fairen Woche. Auch Sie haben Menschen kennengelernt, Sie sind im vergangenen Jahr nach Kenia gereist. Welche Menschen haben Sie da getroffen?
Genau, ich durfte letztes Jahr im November nach Kenia fahren, war da auf Blumenfarmen und ein Beispiel oder eine Person, die mir wirklich auch sehr im Gedächtnis geblieben ist Esther Wangari, die auf einer Blumenfarm arbeitet. Die hat schon vor vielen Jahren da angefangen. Als alleinerziehende Mutter kam sie auf die Farm als ja, Hilfsarbeiterin. Und diese Farm war dann Fairtrade zertifiziert. Das heißt, die haben auch ein gewähltes Prämienkomitee, in dem die Arbeitervertreter, die dann gewählt wurden, demokratisch auch im Sinne der Belegschaft entscheiden, was passiert denn mit den Prämiengeldern, in welche Projekte wird investiert. Und da wurde es da reingewählt. Das ist natürlich dann auch dem Management aufgefallen. Die haben gesehen, oh, da ist eine, die hat was auf dem Kasten. Und die hat es mittlerweile so weit gebracht, dass sie Vorarbeiterin ist, also wirklich ein gesamtes Gewächshaus mehr oder weniger mit betreut, guckt, ist da alles in Ordnung, ist mit den Beschäftigten alles in Ordnung, für die sie zuständig ist. Also hat wirklich so eine, ja, so eine Art von Karriere fast schon hingelegt. Und genau, mit ihr dürften wir sprechen. Wir haben, ich habe ihr Haus auch mit besucht, das sie mithilfe von Prämiengeldern mitfinanziert und gebaut hat, wo sie selbst noch Gemüse anbaut und zusätzlich noch auf lokalen Märkten verkauft. Und sie hat schon weitere Pläne mit, sie möchte sich gerne 2 Kühe anschaffen, damit sie da noch zusätzlich Einnahmequellen hat. Und diese Powerfrau, das muss ich wirklich so sagen, das hat mich schwer beeindruckt.
Hinter allen Fairtrade-Produkten stehen Menschen und ihre Geschichten. Und solche Geschichten können Sie bei den Veranstaltungen zur Fairen Woche auch hören und auch in der Domradio-Beratung heute rund um den fairen Handel. Transfer Deutschland feiert 25-Jähriges. Die Fairtrade-Bewegung, die ist in den 60er Jahren in den Niederlanden entstanden, hat sich nach und nach in ganz Europa und Nordamerika etabliert. Und damals ging es vor allem um den Schutz der Menschen vor Ausbeutung durch große Konzerne. So ein Transfer Deutschland feiert in diesem Jahr 25-Jähriges Bestehen. Edith Gmeiner, blicken wir mal zurück. Wie hat es damals mit Transfer Deutschland angefangen?
Ja, genau. Also vor 25 Jahren war im Grunde die Idee der grünen Organisation, das sind Mitgliedsorganisationen von unserem gemeinnützigen Verein, die bis heute dabei sind, so wie Brot für die Welt, Miserior. Da gab es die Diskussion, es gibt schon fair gehandelte Produkte, das ist auch schön und in den Weltläden, aber in den normalen Supermärkten sind die nicht verfügbar. Also der, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher findet keine fair gehandelten Produkte. Also war die Idee, wie machen wir Produkte erkennbar, die fair gehandelt wurden. Und da entstand eben die Idee für ein Siegel für Produkte. Und so ist Transfair 1992 gegründet worden. Und ja, an dem Ziel, das Sie gerade ja auch schon erwähnt haben, nämlich bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen, hat sich auch nichts geändert. Und ja, ich denke, wir können auf erfolgreiche Jahre zurückgucken. Faire Produkte gibt es überall. Das Siegel ist bekannt. Und trotzdem gibt es noch viel, viel zu tun.
Was waren denn außerhalb von dieser Idee, ein Siegel da zu schaffen, noch die ersten Schritte so von Transfer Deutschland?
Naja, der erste Schritt war, erstmal Partner zu finden. Dieter Overath ist unser Vorstandsvorsitzender, ist wirklich auch schon seit 25 Jahren dabei. Und er erzählt immer so nett, dass, also im Grunde musste er da wirklich Klinken putzen und wurde belächelt für diese Idee. Und da hat sich doch einiges geändert am Bewusstsein, auch sei es in der Bevölkerung, in der Gesellschaft, aber auch in der Wirtschaft, weil einfach Nachhaltigkeit, ich sage mal das im weitesten Sinne, auf jeden Fall an Bedeutung gewonnen hat, sodass mittlerweile im Grunde niemand mehr wirklich dran vorbeikommt, sich für ökologische, für soziale Dinge einzusetzen.
Also es gab auch viele Vorurteile tatsächlich in der Bevölkerung rund um den fairen Handel. Ich erinnere mich an solche Kommentare wie faire Schokolade, die schmeckt doch gar nicht oder so. War es schwierig, solche Vorurteile auszuräumen?
Ja, und es ist wirklich so, dass wir bis heute immer noch Fragen kriegen. Also am Anfang war, glaube ich, der Solidaritätsgedanke, ich meine, ich war damals noch nicht im Kaffeetrinkalter, als Transfer gegründet wurde, da war ich noch zu klein. Aber da hat sich wirklich einiges geändert. Wenn man sich anguckt, dass wir, lassen Sie mich nicht lügen, über 100 Partner haben, die allein fairen Kaffee anbieten in Deutschland. Das sind große Markennamen dabei. Und da geht es auf jeden Fall um Qualität. Das ist nicht mehr nur der Solidaritätsgedanke, sondern faire Produkte müssen sich genauso im Markt behaupten, haben genauso die Konkurrenz wie andere Produkte auch. Und ich glaube, an Qualität können wir uns auf jeden Fall mit fairen Produkten gut messen lassen.
Wie lange hat das denn ungefähr gedauert, bis bei den Menschen ja sowas wie ein Bewusstsein für das Thema entstanden ist?
Ich glaube, da sind wir immer noch dran. Also das Bewusstsein ist gewachsen. Wir haben jetzt am Anfang des Jahres auch eine Studie veröffentlicht, wo es genau darum geht, hat sich denn im Bewusstsein was verändert? Und ja, das hat es. Und bestimmt auch dadurch, dass dieses Siegel auf verschiedensten Produkten immer sichtbarer geworden ist. Und aber auch durch so Kampagnen wie beispielsweise Fairtrade Towns, also faire Städte, faire Schulen, also Bewusstseinsbildung in der Zivilgesellschaft. Da hat sich wirklich einiges geändert. Und trotzdem, obwohl es zum Beispiel Kaffee als ältestes Produkt des fairen Handels, obwohl es das im Grunde flächendeckend, sage ich mal, in Verkaufsstellen in Deutschland gibt, ist der Marktanteil mit 4% trotzdem noch sehr gering. Also das ist schon, wo quasi das Bewusstsein und dann vielleicht aber auch doch die Kaufentscheidung am Regal nochmal auseinandergehen. Also es gibt noch Luft nach oben.
Also da kann sich noch was weiterentwickeln. 25 Jahre Transfer Deutschland, eine lange Zeit. Was sich bis heute bei Transfer Deutschland so getan hat und was vielleicht in Zukunft sein soll, darüber reden wir gleich.
Domradio. Beratung.
Transfer Deutschland ist eine unabhängige Initiative zur Förderung des fairen Handels und feiert in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen. Edith Gmeiner, eben haben wir schon zurückgeblickt auf die Anfänge. Und wo steht Transfer Deutschland denn heute, beziehungsweise hat sich an den Zielen, an der Ausrichtung irgendwas verändert oder weiterentwickelt?
Also an den grundsätzlichen Zielen hat sich erstmal nichts verändert. Kern ist und bleibt bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Anbauländern des Südens. Aber natürlich haben wir uns weiterentwickelt. Wenn man sich überlegt, die Standards, auf denen ja der faire Handel beruht, die wurden ausgebaut, die wurden verschärft, die haben mehr Kriterien, umfassen mehr Produkte. Also die Produktvielfalt ist dann auch gewachsen. Natürlich haben wir in Deutschland, was uns auch sehr freut, eine Erfolgsgeschichte, auf die wir zurückblicken können. Also es gibt, mittlerweile sehr viele verschiedene Produkte in sehr vielen verschiedenen Verkaufsstellen. Und trotzdem muss man sagen, dass wir eben, ja, wir sind noch weit davon entfernt zu sagen, es braucht den fairen Handel nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil. Ich denke, es braucht den fairen Handel mehr denn je, um eben fairen Handel zu fördern. Das ist auch das, was wir weiter tun wollen, zum Beispiel auch eben über die Produktzertifizierung, die es ja letzten Endes bislang ist, hinaus, sei das durch mehr Bewusstseinsschaffung, Bildungsarbeit, damit das Bewusstsein weiter wächst und es einfach ein gesellschaftlicher Konsens ist, dass fairer Handel einfach Alltagshandel sein muss. Und das ist eben was, wo wir darauf hinarbeiten, sei das auch mit verschiedenen Projekten, sei das mit Lobbyarbeit. Wir haben ein Büro in Brüssel auch, wo dann wirklich auch versucht wird, auf EU-Ebene fairen Handel einzubringen, das Thema auf die politische Agenda zu bringen. Und da sehen wir uns auch ganz stark, dass wir da mehr reingehen müssen, politische Rahmenbedingungen zu schaffen, damit fairer Handel eben normal wird, der normale Handel wird.
Blicken wir mal so nach vorne. Wenn wir jetzt so einen großen Zeitraum nehmen, wie vielleicht die nächsten 25 Jahre, gibt es da Zukunftsvisionen, wo es hingehen soll?
Die Idee wäre, man braucht das Fairtrade-Siegel nicht mehr. Aber das ist natürlich Zukunftsmusik. Aber was wir schon ganz klar sehen, ist, fairer Handel muss mehr gefördert werden. Es gibt zum Beispiel die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Da hat sich also die Bundesregierung darauf geeinigt. Wir wollen diese Entwicklungsziele, die nachhaltigen Entwicklungsziele umsetzen und konkret auch erreichen, helfen. Es gibt zum Beispiel das Entwicklungsziel Nummer 12, nachhaltige Produktions- und Konsummuster. Und das ist zum Beispiel was, wo ja der faire Handel ganz stark mit reinkommt. Man könnte also auch von der politischen Seite her den fairen Handel deutlich mehr fördern. Und da greife ich jetzt auch nochmal vorne weg, zum Beispiel, indem man fairen Kaffee fördert und da die Kaffeesteuer darauf abschafft. Das ist nämlich was wir jetzt eben zum Coffee Fair Day, wir kommen nochmal drauf zurück, auch fordern in der Petition. Also, dass man einfach politische Rahmenbedingungen schafft, stärker schafft, dass fairer Handel mehr zum Alltag wird.
Wenn wir jetzt mal darüber sprechen, wo Menschen Produkte einkaufen, dann gehen viele Menschen heutzutage in Discounter und auch dort gibt es fair gehandelte Produkte. Fällt das den Leuten auf oder haben Sie den Eindruck, die kaufen die dann automatisch mit und das ist noch zusätzlich ganz gut?
Es gibt bestimmt beide. Es gibt die Verbraucherinnen und Verbraucher, die ganz gezielt zu Fairtrade-Produkten greifen. Aber im Grunde ist auch das so ein bisschen ja die Idee, faire Produkte sollen überall verfügbar werden und wenn man dann, weil es besonders gut schmeckt oder weil man sagt, das ist mein Lieblingsprodukt, dann zu einem Fairtrade-Produkt greift, wo man vielleicht gar nicht so sehr darauf achtet, dann ist es im Grunde ja trotzdem auch was dann so im Sinne unseres Vereinsziels ist, faire Produkte überall verfügbar zu machen. Trotzdem denke ich, ist das was gerade in Deutschland, wo es wirklich eine sehr, sehr hohe Preissensibilität zum Beispiel gibt, wo Lebensmittel so unfassbar günstig sind, wo wir uns auch in der Pflicht sehen, zu sagen, zu informieren, wir haben eine Verantwortung auch gegenüber denen, die unsere Produkte herstellen. Und es kann nicht sein, dass wir am Regal dann immer nur zum billigsten Produkt greifen, sondern dass man wirklich auch bewusst konsumiert, dass man auf Qualität achtet und Qualität nicht nur in dem Sinne von der sensorischen Qualität, sondern auch, was ist denn die Qualität im Anbau? Was ist denn die Qualität für diejenigen, die für uns Lebensmittel produzieren?
Kann man denn sagen, fairer Handel war am Anfang noch was Exotisches und es wird immer mehr Mainstream, oder ist das eigentlich nur ein Wunsch, dass es so richtig mainstreamig wird?
Also ich denke, wir sind mit verschiedenen Produkten, beispielsweise Kaffee, okay, es sind 4%, das ist noch nicht Mainstream, da bleiben noch 96%, die noch nicht fair gehandelt sind. Aber da sind wir zumindest mal in Bereichen, wo wir sichtbar und ja, wo es fair gehandelte Produkte breit gibt. Ähnliches gilt für Bananen. Es gibt inzwischen sehr, sehr viele Fairtrade-Bananen. Die sind alle zusätzlich auch biozertifiziert. Es gibt also keine, ich sag mal, konventionelle Fairtrade-Banane. Also auch da gibt es noch deutlich was zu erreichen. Und trotzdem gibt es da eine breite Verfügbarkeit. Bei Kakao sind wir mittlerweile bei einem Marktanteil von 6%. Also wir kommen so langsam voran, kriechen aus der Nische raus. Und trotzdem gibt es weiterhin Produkte wie zum Beispiel Reis, Wein, Honig, andere Lebensmittel, die einfach noch, ich sag mal, im Promillebereich sind, wo also noch viel zu tun ist.
Woran liegt es, dass wie verrückt Bioprodukte, Produkte, die vegan, laktosefrei, was auch immer sind, gekauft werden, die Regale voll davon stehen und man das Gefühl hat, dass es da viel schneller geht, dass Menschen dazu greifen als zu fair gehandelten Produkten?
Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, bei Bio kauft man, in Anführungszeichen, tut man sich selbst was Gutes. Bei Fairtrade ist natürlich trotzdem noch ein Solidaritätsgedanke dabei. Und ich denke, gerade das, was ich meinte mit dem Qualitätsbegriff, den muss man eben weiter fassen. Es geht eben auch um eine Qualität, die nicht nur das Produkt und die Produktqualität betrifft, die bei Fairtrade-Produkten genauso hoch ist wie bei anderen Markenprodukten auch, sondern es geht auch um eine Qualität für diejenigen, die für uns diese Produkte herstellen. Das ist eben, ich sag mal, ein bisschen noch mehr um die Ecke gedacht. Das muss man noch mit auf dem Schirm haben. Und trotzdem denke ich, dass man auch da wiederum was Gutes für sich tut. Denn man darf ja nicht außer Acht lassen, es gibt die Umweltkriterien. Das heißt, dass zum Beispiel kleinbäuerlicher Anbau ist deutlich weniger umweltschädigend als agrarindustrieller Anbau. Das heißt, wenn wir jetzt ein Produkt aus der Region kaufen, heißt das nicht, dass es unbedingt so deutlich besser ist, was seinen Nachhaltigkeitsaspekt in Sachen Ökologie angeht, weil eben viele Düngemittel, viele Pestizide eingesetzt werden. Und das ist bei kleinbäuerlicher Landwirtschaft nachweislich weniger der Fall.
In diesem Jahr feiert Transfair Deutschland 25-jähriges Bestehen. Edith Gmeiner arbeitet dort in der Pressestelle und ist zu Gast in der Beratung. Im Laufe der Sendung schon mal gesagt. Der Begriff fair ist gesetzlich nicht geschützt. Was heißt das? Dass etwa ein Unternehmen behaupten kann, seine Produkte seien fair gehandelt. Sie sind es aber in Wirklichkeit nicht. Edith Gmeiner von Transfair Deutschland ist zu Gast in der Beratung. Ja, Fairtrade-Produkte, die sind mit dem Gütesiegel oder mit Labels gekennzeichnet und so erkennbar. Woher weiß ich oder bei welchen weiß ich halt eben, dass da alles in Ordnung ist? Oder inwieweit kann dieser Begriff fair gehandelt auftauchen und es versteckt sich was ganz anderes dahinter?
Ich denke, worauf man achten muss, wenn man Produkte kauft, ist, gibt es denn Kriterien, Standards, die hinter einem Gütesiegel, hinter einem Label stehen? Bei Fairtrade ist das zum Beispiel so, dass es eben durch unseren Dachverband international gültige, einheitliche Standards gibt, die alle erfüllen müssen. Es gibt einen Standard, den müssen die Kleinbauernorganisationen oder die Plantagen erfüllen. Es gibt aber auch Standards, die von den Händlern, also diejenigen, die dann die Fairtrade-Rohware einkaufen oder verarbeiten, erfüllt werden müssen. Das ist also geregelt. Und was auch wichtig ist, das wird von externen, also von dritten Unabhängigen kontrolliert. Und ich denke, das ist das Wichtige, wo man eben darauf achten muss, wenn ich am Regal stehe und ein Produkt kaufen möchte, was jetzt eben, ja, sei es das Fairtrade-Siegel, sei es ein ähnliches, das Fernhandel suggeriert, eben sehe, sind diese Standards und ist die Kontrolle denn gewährleistet?
Fairtrade-Produkte sind manchmal teurer als nicht fair gehandelte, nicht immer. Wie entstehen diese Preise?
Da kommen ganz viele Sachen zusammen. Von Fairtrade wird quasi geregelt, nehmen wir das Beispiel Kaffee, dass die Kleinbauern vor Ort einen stabilen Mindestpreis bekommen. Der dient als Sicherheitsnetz nach unten, denn so Kaffeepreise, die schwanken sehr, sehr stark, auch innerhalb eines Jahres. Also wir hatten jetzt zum Beispiel dieses Jahr öfter den Fall, dass der Weltmarktpreis deutlich unter dem Mindestpreis lag, sodass wirklich dieses Sicherheitsnetz auch vonnöten war. Zusätzlich müssen dann diejenigen, die den Kaffee bei den Produzenten einkaufen, die Fairtrade-Prämie bezahlen und gegebenenfalls, wenn es zum Beispiel biologisch angebauter Kaffee ist, noch einen Zuschlag für Bioanbau. Und dann gibt es eben entlang der Wertschöpfungskette natürlich weitere Kostenfaktoren. Das ist Transport, das sind Zölle, das sind Steuern. Das ist natürlich eine gewisse Gewinnmarge, die jeder noch draufschlägt. Und so kommt dann eben alles zusammen und am Schluss der Endverkaufspreis, den wir Verbraucherinnen und Verbraucher am Regal zahlen müssen.
Erklären Sie noch mal ganz kurz das Besondere an dieser Fairtrade-Prämie.
Genau, die Prämie ist also ein Zuschlag, den die Fairtrade-Bäuerinnen und Bauern erhalten. Und der kommt eben für Gemeinschaftsprojekte zusammen. Und da wird dann zum Beispiel in der Jahresversammlung der Mitglieder von so einer Kaffeegenossenschaft dann eben entschieden, was brauchen wir denn? Wo müssen wir investieren? Wo können wir uns auch als, ich sag mal, als professionelles Business weiterentwickeln? Sei das zum Beispiel durch bessere Trocknungsanlagen, sei das durch Straßen, damit man den Kaffee besser und einfacher transportieren kann. Manche bieten sowas an, wie wir holen bei den einzelnen Bauern, die eben zu der Kooperative gehören, den Kaffee ab und schaffen uns dafür einen LKW an. Oder aber natürlich auch sowas, ich hatte es vorher erwähnt, sowas wie Schulprojekte, Stipendien, Schulgeld, Krankenstationen, Ähnliches, dass da investiert wird.
Wer genau profitiert von dem System?
Das sind überwiegend in Organisationen zusammengeschlossene Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Es gibt ein paar Produkte, zum Beispiel Blumen, zum Beispiel Wein oder auch Bananen, die eben auch auf Plantagen angebaut werden. Und da ist das Ziel von Fairtrade, Arbeitsschutz, Arbeitsrechte, Mindestlöhne für die Arbeiterinnen und Arbeiter durchzusetzen.
Und das haben Sie auch in Kenia bei den Fairtrade-Blumen erlebt, ja?
Genau, richtig. In Kenia habe ich sowohl Blumenfarmen besucht, war aber auch bei Kaffeeorganisationen, da also wieder die Kleinbauern, auf der anderen Seite die großen Blumenplantagen, wo es dann eben um die Beschäftigten geht.
Über fairen Handel sprechen wir heute. Im Studio ist Edith Gmeiner von Transfer Deutschland.
Domradio. Beratung.
Fair gehandelten Kaffee trinken wir übrigens auch im Domradio. Und heute reden wir auch noch über den Wachmacher Kaffee und über den Coffee Fair Day am 29. September. Edith Gmeiner von Transfer Deutschland. Was hat es jetzt genau mit diesem Coffee Fair Day auf sich? Sie haben es schon mal ganz kurz angerissen eben, aber erklären Sie doch mal richtig von vorne.
Genau, also wir starten oder haben schon gestartet eine Petition, mit der wir die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Bundesregierung auffordern, die Kaffeesteuer für fair gehandelten Kaffee abzuschaffen. Das ist das, was wir erreichen möchten. Wir wollen 50.000 Stimmen zusammenkriegen bis zu unserem Coffee Fair Day am 29. September. Von daher brauchen wir noch jede Unterschrift. Jede Stimme zählt, das ist nochmal...
Also im Internet auch
genau,
abzugeben.
Genau, richtig.
Ja.
Einmal haben wir die Webseite coffee-fairday.de oder einfach bei uns auf die Homepage von Transfer, das ist fairtrade-deutschland.de. Da kann man dann abstimmen, kann sagen, ja, ich bin auch dafür, die Kaffeesteuer abzuschaffen für fair gehandelten Kaffee, weil wir einfach sagen, das wäre ein konkreter Anreiz und ein konkreter Schritt, fairen Konsum zu fördern und das eben am Beispiel Kaffee.
Dann gucken wir uns mal das von zwei Seiten an. Zum einen, was bedeutet das für den Kaffeeproduzenten?
Für den Kaffeeproduzenten bedeutet das natürlich, wenn hier der Kaffee günstiger wird und dann hoffentlich die Nachfrage steigt, dass die mehr Absätze über den fairen Handel haben. Das heißt, für mehr Kaffee-Ernteanteile, faire Absatzbedingungen, stabile Mindestpreise, die Fairtrade-Prämie und dass sie eben so einen Gewinn davon haben. Dadurch, dass hier dann eben, was wir uns ja auch auf die Fahnen geschrieben haben, zumindest die Regierung, die bisher noch im Amt ist, zu sagen, wir wollen nachhaltigen Konsum fördern und das wäre für die eben auch ein konkreter Schritt, zu sagen, ja, da wäre ein Produkt, da könnte man sagen, es gibt die Mehrwertsteuer und die Kaffeesteuer, die immerhin mit 2,19 Euro pro Kilo doch ganz schön aufgeschlagen wird, die also jeder Verbraucher, jede Verbraucherin am Regal zahlt. Wenn die für fair gehandelte Produkte oder fair gehandelten Kaffee eben wegfällt, wäre das auf jeden Fall ja was fairen Kaffee wettbewerbsfähiger machen würde.
Was bedeutet das dann für den Konsumenten, also für die Kaffeetrinker? Kaffee wird billiger, oder?
Das wäre die Idee, genau.
Welche Reaktionen erwarten Sie von Seiten der Politiker beispielsweise?
Wir hoffen natürlich auf Unterstützung. Jetzt ist gerade die heiße Phase im Wahlkampf. Da gibt es viele Themen. Aber ich denke, gerade in einem Land wie Deutschland, wir haben vor kurzem wieder gehört, wir sind wieder Exportweltmeister. Das heißt, wir exportieren so viel. Warum machen wir uns nicht auch mal Gedanken darüber, was und wie wir importieren? Was wir hier also anbieten und was das für Implikationen auch auf die Menschen vor Ort hat. Das heißt, wir denken da schon, Globalisierung kann man gerechter gestalten. Das kann man dadurch machen, dass man fair gehandelte Produkte, die ja auch ökologischen Mehrwert haben, weil es zum Beispiel Umweltkriterien gibt, wenn man die mehr fördern würde. Und von daher wäre das ein guter Schritt, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und hier nachhaltigen Konsum zu fördern.
Seit 40 Jahren gibt es in Deutschland fair gehandelten Kaffee, seit 25 Jahren mit dem Fairtrade-Siegel. Der Marktanteil, Sie haben es eben ein paar Mal schon gesagt, der liegt in Deutschland nur bei 4%. Auf die Weise könnte man es also schaffen, diesen Anteil deutlich zu erhöhen, ja?
Das hoffen wir sehr, ja.
Wer Interesse hat, der kann einfach im Internet auf coffee-fairday.de klicken und da gibt es auch noch mehr Infos zum Thema. Edith Gmeiner von Transfair ist zu Gast in der Beratung heute und über fairen Handel sprechen wir. Gleich wollen wir am Beispiel des Kaffees noch mehr erklären, wie das Ganze eigentlich läuft. Miteinander reden, das ist wichtig. Für fast alles, in fast allen Bereichen kann man, wenn man gute Kommunikation hinbekommt, viel erreichen und viel schaffen. Und dann frage ich mich, wie funktioniert eigentlich fairer Handel? Nicht nur das, was wir eben schon alles gehört haben, wie funktionieren einzelne Arbeitsschritte oder wie funktioniert sozusagen diese ganze Kette, sondern wie funktioniert eigentlich das Mitmenschliche? Edith Gmeiner ist bei Transfair Deutschland für die Pressearbeit zuständig. Wer schafft dafür wen die Perspektive? Welche Menschen unterstützen denn bei welchen Dingen in den verschiedenen Ländern des Südens, wie Sie es immer schön zusammenfassen?
Ja, genau. Also wir von Transfair sind natürlich überwiegend hier auf dem deutschen Markt, also im deutschsprachigen Raum unterwegs. Aber wir haben von Fairtrade eben auch, wir sind ein weltweites Netzwerk und es gibt die sogenannten Produzentennetzwerke, die sind auf allen Kontinenten, wo es eben kleinbäuerliche Landwirtschaft gibt, die mit dem Fernhandel zusammenarbeitet oder Plantagen, die eben auch vor Ort aktiv sind. Das heißt, es gibt ein Produzentennetzwerk in Lateinamerika, in Asien und in Afrika, wo dann wirklich auch die Leute vor Ort rausgehen auf die Felder zu den Bauern, zu den Leuten, beraten, Trainings anbieten, sei das zu sowas wie Buchhaltung, Management, Vertragsverhandlungen, aber auch sowas wie gute landwirtschaftliche Praktiken und natürlich auch die Themen mit behandeln, wo es dann besonders Bedarf gibt. Also auch die Bauern wenden sich dann quasi an ihre Produzentennetzwerke, sagen, hier, was können wir machen, sei es Thema Klimawandel, was können wir da tun, um vielleicht stärker uns gegen diese klimatischen Veränderungen wehren zu können. Und dann wird eben dementsprechend auch Beratung angeboten. Wir versuchen immer auch vor Ort noch mit weiteren Organisationen zusammenzuarbeiten, Projekte zu starten, damit dann möglichst breit geschult und fortgebildet werden kann.
Wo Menschen zusammenkommen, gibt es auch immer schon mal Schwierigkeiten oder vielleicht auch Sprachbarrieren. Wo wird es manchmal knifflig?
Eigentlich ist das ganz gut geregelt, dadurch, dass wir wirklich in allen Ländern vor Ort Berater haben. Das heißt, die kommen von vor Ort und gehen und sind vor Ort unterwegs. Das heißt, die kulturellen Gepflogenheiten, wie das alles ist, das ist im Grunde dadurch geregelt, dass es Leute von vor Ort sind, die natürlich dann auch ein anderes Vertrauen genießen und andere Kontakte aufbauen können. Also da sind wir wirklich breit vernetzt und breit aufgestellt. Gleiches gilt aber auch zum Beispiel für die Kontrolleure, die Auditoren von unserer Zertifizierungsorganisation. Also auch wenn da eine Kontrolle vor Ort ist, ist das in der Regel jemand, der von vor Ort ist, der die Sprache kennt, der dann dementsprechend auch mit den Leuten reden kann, fragen kann, hier passt das alles? Was ist dir aufgefallen, Interviews führen kann, um da zu gucken, ist da alles in Ordnung, wo muss man nachjustieren, gibt es Mängel, was ist da zu tun?
Und wenn es richtig knifflig oder schwierig wird und einer alleine vor Ort kann das nicht regeln, gab es das schon mal, dass man dann sagt, da muss man noch mal jemanden dazu holen oder sich in einer größeren Runde zusammensetzen oder in dem Falle kann man vielleicht damit jemandem mal nicht mehr zusammenarbeiten?
Also ich für mich selbst weiß keinen konkreten Fall, aber
wir reden von zwischenmenschlicher Kommunikation, dass es da natürlich immer wieder auch mal knirscht. Davon gehe ich aus. Aber genau deswegen reden wir von Netzwerken. Und was es zum Beispiel auch gibt, ist ein Austausch der verschiedenen kontinentalen Netzwerke. Einfach um zu gucken, man muss ja das Rad nicht neu erfinden, sondern was gibt es vielleicht in Indien, welche Herausforderungen gibt es da, sei das in Sachen Klimawandel oder Saatgut, landwirtschaftliche Praktiken, wo es vielleicht Ähnlichkeiten in Afrika, in Lateinamerika auch gibt. Und so kann man zusammenkommen, kann sich auch interkontinental, sage ich mal, austauschen und da voneinander lernen. Also es ist auf jeden Fall, Fairtrade ist ein lernendes System. Wir versuchen immer, uns weiterzubilden und uns gegenseitig zu fördern und zu fordern.
Das Lernen geht nicht unbedingt immer nur in die eine Richtung. Das Schöne ist, es kann auch immer was zurückkommen.
Domradio. Beratung.
Die Auszeichnung der Hauptstadt des fairen Handels. Letzter Titelträger ist Saarbrücken. Spannend diesmal ist die Stadt Köln, ist mit unter den Bewerbern. Edith Gmeiner von Transfair Deutschland. Was zeichnet Köln denn besonders aus in Sachen fairer Handel?
Genau, also was bisher schon klar ist, Köln hat einfach eine ganze Vielzahl an Projekten eingereicht, ganz verschiedener Couleur sozusagen, sei das vom Empfang im Rathaus, wo dann faire Rosen verteilt werden, über die Fairtrade Night, die jetzt am 28. September wieder stattfindet im Rautenstrauch-Jost-Museum. Köln ist seit 2011 auch schon ausgezeichnete Fairtrade-Town. Das heißt, es wird zum Beispiel im Rathaus wird fairer Kaffee getrunken und es gibt ein weiteres faires Produkt. Es gab dann auch einen Ratsbeschluss, das heißt, es wurde von oberster Seite abgesegnet, dass man an dieser Kampagne Fairtrade Towns teilnimmt, um dann auch quasi den Konsum oder das Bewusstsein für fairen Handel zu fördern. Außerdem gibt es verschiedene faire Schulen. Es gibt verschiedene Unternehmen, die hier ansässig sind, die sich ja für den fairen Handel einsetzen. Zu erwähnen, beispielsweise Armed Angels, das ist ein Modelabel, das hier in Köln ist. Aber auch zum Beispiel die Rewe, die ja schon seit Gründung von Transfair, seit 1992, einer der ersten Partner waren, die gesagt haben, ja, wir nehmen faire Produkte in unser Sortiment auf und das auch immer weiter ausgebaut haben.
Und dabei geht es eben nicht nur um Bananen, Kaffee und Schokolade und Blumen. Was gibt es noch alles an fair gehandelten Produkten?
Aber es gibt eine ganz große Vielzahl. Also mir fällt jetzt noch ein weiteres kleines Unternehmen hier ein in Köln. Das stellt zum Beispiel Kosmetik her oder aber auch Grillsoßen. Ist auch eine lustige Kombination. Genau, aber das ist noch ein weiteres. Es gibt Reis, es gibt Wein, es gibt Honig, es gibt Schokolade, Kekse, Gebäck, Eiscreme. Was fällt mir noch ein? Säfte natürlich. Also es ist wirklich eine ganz, ganz breite Produktpalette.
Es gibt weitere Kampagnen, also auch wie Fairtrade Schools, die Sie eben schon mal erwähnt haben, oder Fairtrade Unis. Was ist das?
Genau, im Grunde ist das Ziel aller dieser Kampagnen, ob das jetzt um Städte, um Unis oder Schulen geht, mehr Bewusstsein für fairen Handel zu schaffen. Das wollen wir dadurch erreichen, dass es immer wieder verschiedene Kriterien zu erfüllen gibt. Zum einen ist dieser Vernetzungsgedanke ein ganz wichtiger. Das heißt, dass verschiedene Menschen zusammenkommen in der Stadt, heißt das für uns, dass jemand von der Stadt selbst dabei sein muss, dass aber auch jemand zum Beispiel von den Kirchen, dass jemand von Vereinen dabei sein sollte, dass jemand von aus der Wirtschaft dabei sein soll. Oft sind es zum Beispiel die Weltläden, die hier ganz aktiv werden und sich einsetzen, um da eben auf diesem gemeinsamen Nenner, nämlich den fairen Handel zu fördern, zusammenzukommen, sich zu vernetzen und Aktionen zu starten. Und dasselbe gilt für die Schulen, wo es dann darum geht, dass soll sowohl jemand aus der Lehrerschaft als auch von den Schülern dabei sein. Gerne natürlich auch Elternvertreter. Bei den Unis ist es dasselbe, wo eben von der Hochschule von den Unimensen jemand dabei sein soll und eben auch Studierende, die dann eben Aktionen starten, die Produkte anbieten, Bewusstsein schaffen, das Ganze öffentlich machen, damit sich dieser Gedanke, da gibt es doch was, da gibt es fairen Handel, den wir fördern sollten, sich möglichst breit verbreitet.
Die diesjährige Faire Woche beginnt. Das Motto in diesem Jahr ist Fairer Handel schafft Perspektiven. Und in dem Zusammenhang schauen wir gleich schon mal auf die Weltklimakonferenz im November. In vielen Bereichen bekommen Menschen in den benachteiligten Ländern schon Unterstützung. Edith Gmeiner von Transfair Deutschland. Welche Ziele verfolgt Transfair denn im Hinblick auf die Weltklimakonferenz im November 2017?
Ja, es ist ganz klar, dass gerade diejenigen, die eigentlich nichts
zum Klimawandel beigetragen haben, nämlich gerade die Kleinbauern in Entwicklungs- und Schwellenländern, dass die aber von den Auswirkungen, die der Klimawandel hat, am meisten betroffen sind. Zum einen können sie sich schlecht dagegen wehren und ihnen fehlen quasi die Ressourcen, die Möglichkeiten, sich an den Klimawandel anzupassen. Da sehen wir natürlich uns auch in der Pflicht oder sehen da unsere Aufgabe, da die Kleinbauern zu fördern und ihnen gerade im Rahmen der Klimakonferenz, die in diesem Jahr ja in Bonn stattfinden wird, eine Stimme zu geben. Und die Präsidentschaft, also quasi die Präsidentschaft der Konferenz liegt bei Fiji und auf Fiji gibt es beispielsweise Fairtrade Zuckerbauern und wir wollen jemanden einladen von diesen Zuckerbauern eben um, ja, für Fiji, aber auch repräsentativ oder stellvertretend dann für das ganze Fairtrade-System, da jemanden vor Ort zu haben, der ja laut wird für mehr fairen Handel sozusagen.
Und wie sieht es denn aus mit dem Zucker und dem Zuckerhandel?
Ja, gerade bei Zucker werden wir voraussichtlich sehr bald auf neue Herausforderungen stoßen, weil nämlich jetzt im Oktober die EU-Zuckerquote fällt. Das heißt, es ist wirklich noch unsicher, was passiert eigentlich mit Rohrzucker, der ja überwiegend in Entwicklungs- und Schwellenländern angebaut wird. Wird das für die schwieriger werden, ihren Zucker hierher zu importieren, weil beispielsweise mehr Rübenzucker angebaut wird? Also da gibt es wirklich große Bedenken und große Sorgen, dass da Absätze wegbrechen könnten durch diese Abschaffung der Zuckerquote.
Also das ist ein Beispiel, was dann auch mit hierher gebracht wird. Gibt es noch bestimmte Ziele im Hinterkopf, wo man sagen kann, da möchten Sie gerne einfach auch das zum Thema machen?
Es ist grundsätzlich so unterschiedlich die Herausforderungen in den unterschiedlichen Anbauländern sind, wenn es um den Klimawandel geht. Da sind sich einfach alle einig. Da sind sich alle einig, wir sind davon betroffen und wir brauchen Unterstützung. Das ist was... Das kann Fairtrade nicht alleine machen. Das heißt, wir brauchen da wirklich die Unterstützung, die breite politische Unterstützung auch der Weltgemeinschaft sozusagen, um da mehr machen zu können, damit die Kleinbauern zum Beispiel finanzielle Unterstützung kriegen, dass sie aber auch über Know-how und Ähnliches profitieren und ihren Anbau weiter gestalten können. Es werden Regionen wegbrechen, in denen nicht mehr Kaffee angebaut werden können, weil sich die Anbausituation in höhere Lagen verschiebt. Also da muss wirklich, wir brauchen die gebündelte Kraft der Weltgemeinschaft, um da angehen zu können.
Das heißt also die breite Unterstützung und natürlich eben auch ein Wissen, was Menschen sich aneignen, eine Offenheit, dass Menschen auch wahrnehmen, wie es anderen dabei geht. Also wir hatten eben gesagt, man steht vor dem Regal, viele greifen dann doch zu dem günstigeren Produkt und letztlich vielleicht deshalb, weil sie gar nicht so ganz genau wissen, was eigentlich das bedeutet. Wie sie jemanden unterstützen könnten, würden sie das fair gehandelte Produkt kaufen. Eine Sache bleibt mir dann noch als Frage, zum Beispiel gastronomische Betriebe wie Kantinen oder Caterer, Hotels, Cafés, die bieten ja auch bundesweit fair gehandelten Kaffee oder Tee an. Warum bemerken wir das nicht immer? Wird ja oft nicht deutlich genug angeboten?
Ja, ich glaube, da kann man bestimmt noch mehr machen. Wo es zum Beispiel neu ist, dass es Kaffee gibt, ist in den ICs und ICEs der Deutschen Bahn. Seit April trinkt man da fairen Kaffee und fairen Tee. Das ist zum Beispiel was, worüber ich mich selber auch sehr gefreut habe, weil ich viel mit der Bahn unterwegs bin. Das sind Sachen, die zeichnen es mittlerweile auch aus. Ich glaube, da können bestimmt noch mehr Gastronomen oder auch Kantinen noch deutlicher werden in ihrer Kommunikation. Und ich glaube, was für Verbraucherinnen und Verbraucher auch wichtig ist, ist einfach immer das Nachfragen. Ich glaube, das ist was, wo man auch anstoßen kann, entweder das deutlicher auszuzeichnen oder falls es eben kein fairer Kaffee ist, der dann aus dem Automaten kommt, da auch was dran zu ändern.
Auf der Website von Transfair gibt es auch einen Überblick über Einkaufsmöglichkeiten fair gehandelter Produkte. Da gibt es zum Beispiel den Bananenfinder. Man kann aber auch Cafés oder Hotels finden, die entsprechend bestückt sind oder fair gehandelte Blumen. Und spätestens da wird auch klar, wie breit inzwischen die Produktpalette ist. Edith Gmeiner hat uns durch die Sendung begleitet. Sie ist bei Transfair Deutschland zuständig für die Pressearbeit. Frau Gmeiner, ich danke Ihnen für Ihren Besuch und wünsche Ihnen eine spannende, faire Woche.
Vielen Dank. Danke fürs Hiersein.
Ich heiße Dagmar Peters und danke fürs Zuhören. Bis bald.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.